Bist du dran?
Ich bin nicht dran. Ich würde sagen, Samstagmittag 12 Uhr Bier trinken. Ja, Prost.
Prost. Schöner Samstag.
Schöner Samstag. Was war Thema? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin wieder mal überhaupt nicht vorbereitet.
Das stimmt gar nicht. Ich habe deine Zettel und deinen Textmarker-Text gesehen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, wo das losgeht. Wir fangen einfach mal an.
Was ist denn Thema, Fadi?
Die 90er.
Die 90er. Letztens, vor 2 Wochen, habt ihr was über die Deutschland in den 90ern gehört.
Richtig. Und jetzt möchte ich erstmal wissen, woran erinnerst du dich denn so was so in den 90ern los war?
Außerhalb von Deutschland oder über Deutschland hinaus?
Zum Beispiel. Oder persönliche Dinge oder wie auch nicht.
Ich erinnere mich daran, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin, weil ich so schlau bin.
Nee. Ich habe mich nur verschluckt.
Ja. Und ich habe dort eine Freundin kennengelernt, die hat, die war super cool, mit der wollte ich auch unbedingt befreundet sein, weil die so cool war. Also ohne Sarkasmus, ich fand die halt total cool und die war so unaufgeregt cool, weißt du? Auf jeden Fall hat die, als ich in der Schule war, da kam zu der Zeit, also in den späteren 90ern, kam Lola Rent raus, der Film. Und die hat sich die Haare oder durfte sich von ihren Eltern die Haare so Lola Rent rot färben. Ja, und das war natürlich mega cool.
Die waren ja noch cooler als wir.
Ja, waren sie bei euch. Oh. Aber ich durfte mir die ja bei euch auch schon färben. Ich hatte ja auch ab 14 ungefähr, habe ich ja angefangen, meine Haare experimentell zu färben. Es hieß zwar immer Koloration, es hieß immer Tönung, aber es ist doch ein bisschen hängen geblieben. Naja, auf jeden Fall an die Freundin kann ich mich erinnern und dass ich die total gerne mochte und die ist mit mir durch die Innenstadt gelaufen einmal und fragte mich, ob ich Nirvana kenne und das kannte ich zu der Zeit nicht und da musste ich Nirvana kennenlernen und deswegen kenne ich jetzt auch Nirvana. Genau, aber ja. Was ich aus darüber hinaus noch, war die Challenger, war die in den 90ern? Die Challenger-Katastrophe? Oder waren die in den 80ern? Hatten wir uns da schon drüber unterhalten?
Die war doch schon.
Die war in den 80ern.
Die war in den 80ern.
War in den 90ern ja. Das mit, wie heißt sie, diese Flut, die Concorde? War die Concorde nach den, war die, oder war die in den 2000ern?
Also wenn du unbedingt eine Katastrophe haben willst.
Ich hätte gerne eine Katastrophe. Hast du eine im Angebot?
Jede Menge. Also da war zum Beispiel der Eisenbahnunfall von Eschede, der Amoklauf an der Columbine High School.
Mhm, ja, stimmt.
1999, mit dem sind 15 Menschen gestorben. Dieser Amoklauf hat weltweites Aufsehen errichtet.
Mhm, ja.
Denn vorher waren so Amokläufe nicht immer unbedingt ein Thema. Aber damit ging es dann auch ein bisschen los, ne?
Mhm.
Nächste Katastrophe hätte ich noch im Angebot, eine ganz furchtbare. Und zwar 91, der zweite Golfkrieg.
Oh.
Der Irak überfällt Kuwait.
Mhm.
Und alliierte Kräfte unter der Führung der USA haben den Golfstaat dann befreit.
Mhm.
Und dann hatte ich noch irgendwo was, der 94. Es wird jetzt immer schlimmer, also du musst dich jetzt schon ein bisschen zurücklehnen. Völkermord von Ruanda kostete circa 800.000 bis 1 Million Menschenleben.
Das finde ich bemerkenswert, wenn wir aus westlicher Sicht gucken, weißt du, dieses... Also es ist nicht weniger schlimm, natürlich, aber diese Situation, wo man sagt, okay, da sind 100 Menschen gestorben, da sind 50 Menschen gestorben, das ist schon schlimm. Aber wenn du mal jetzt da drauf guckst, 800.000, ja. Das ist eine Zahl, die man nicht begreifen kann. Vielleicht hätte ich doch nicht nach Katastrophen fragen sollen. Ja, erzählen wir mal was anderes.
Ich soll was anderes erzählen? Ja gut, Moment, ich suche mal eben schnell. 93.
93, da...
Drogenhändler Pablo Escobar wird nach einer langen Verfolgungsjagd von Spezialeinheit aufgespürt und stirbt. Gut, der ist jetzt auch tot geblieben, aber...
Das war keine menschliche Katastrophe im Sinne von, dass da so viele gestorben sind. Ist er jetzt auch gestorben. Gibt es zudem nicht auch irgendwie einen Film oder eine Serie oder so? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Der Drogenboss.
Der Name ist schon bekannt, weil das einfach eine ganz große Nummer gewesen ist. Ne?
Okay.
Den haben die ja auch wirklich nicht lange gesucht.
Okay, alles klar.
Was habe ich denn noch Schönes jetzt? Oh ja. Oh ja. 1995, Friedensabkommen von Oslo zwischen Israel und der PLO.
Was ist die PLO?
palästinensische Organisation.
Also die PLO ist die Palestine Liberation Organization, seine politische Partei.
Ja, also Palästinenser. Und die sind, haben jetzt so eine Art Untergrundkrieg geführt. Und in Oslo ist das dann eben halt zum Abschluss gekommen.
Fürs Erste.
Fürs Erste, genau. Eritrea erhält 93 seine Unabhängigkeit von Äthiopien. Das ist ja auch bemerkenswert.
Mhm.
1998. Sagt die Lewinsky was?
Oh, Monika Lewinsky, ja. Das war 98.
Das war dann die sogenannte Lewinsky-Affäre.
Oh, können wir uns darüber mal kurz unterhalten?
Das war mit Billy, ne?
Ja, mit Bill Clinton war das.
Ja, der ist übrigens 92 zum 42. US-Präsidenten geworden.
Mhm. Das war also dementsprechend seine zweite Amtszeit.
Was mit Lewinsky?
Mhm. Mhm. Ja. Die Art und Weise, wie mit der Monika Lewinsky umgegangen wurde, finde ich im Nachhinein echt krass, muss ich sagen. Im Nachhinein. Das ist jetzt der Blick von heute auf damals.
Inwiefern?
Das war ja ein junges Mädel. Die war weitaus jünger, als ich jetzt bin. Und er ist der US-Präsident. Und sie wurde richtig durch den Dreck gezogen. In der Presse. Ja. Überall. Er hat natürlich auch seine Konsequenzen verspürt. Aber sie wurde zu so einem riesen Joke gemacht. Die hat er heute noch drunter zu leiden. Ich habe letztens ein Interview mit ihr gesehen. Also.
Die ist zwar wirklich weltweit bekannt geworden, aber die so großen Nutzen hatte sie, glaube ich, dadurch nicht.
Nein, das tat mir so. Aber ich meine, Hut ab, dass sie immer noch ihren richtigen Namen benutzen. Es gibt auch Leute, die dann ihren Namen einfach ändern. Ja. Aber die hat echt leiden müssen. Und für so einen jungen Menschen. Oh, die Arme. Und weißt du, wo ich sage, von wegen, könnt ihr euch mal auf den konzentrieren, der verheiratete Mann in der Situation. Warum wird immer die Frau, die Affäre, durch den Dreck gezogen und der verheiratete Mann kommt fast ungeschoren davon, wenn Leute drüber reden?
Naja, also ist jetzt ein bisschen platter Spruch, aber vielleicht alles der Zeit geschuldet. Die sind ja damals noch nicht so weit gewesen wie heute.
Aber ich würde sagen, heute ist das teilweise immer noch so, weißt du? Das heißt immer von wegen, die Frau hat die Ehe zerstört. Also die Affäre, die andere Frau hat die Ehe zerstört. Wo man sagt, nein, der Mann hat die Ehe zerstört. Er hat sich darauf eingelassen.
Ja. Du merkst, wie ich mich
winde, ne? Hör auf dich zu winden. Aber das,
ja,
aber
ist so.
Ist es denn nicht so, dass es die Verantwortung des Partners, männlich oder weiblich ist, in einer Beziehung, Nein zu einer anderen Person zu sagen?
Du hast Gott sei Dank beide Geschlechter genannt, ja.
Ja. Wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dann ist es die Verantwortung des Partners in dieser Beziehung, Nein zu sagen, wenn jemand anderes irgendwelche Avancen macht. Punkt.
Ja.
Und dann kann mir keiner sagen von wegen, oh, ich habe zu viel Alkohol getrunken, oh, ich habe dies, oh, ich habe jenes. Das ist keine Ausrede.
Ja.
Punkt. So. Und wenn du nicht Nein sagen kannst, dann denk doch auch nochmal drüber nach, ob du wirklich in dieser Beziehung sein möchtest. Oder ob du deine Beziehung anders definieren möchtest. Es gibt ja auch Leute, die gerne dann polygam leben oder eine offene Beziehung führen. Das gibt es ja auch alles. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber es muss klar definiert sein für beide Partner.
Ja, vor allen Dingen sollte es so sein, dass es eben halt diese Heimlichkeiten auf längere Zeit darf es nicht geben. Ne?
Genau.
Das ist schon klar.
Ehrlichkeit ist der erste Pfeiler einer Beziehung, oder nicht?
Ehrlichkeit und Respekt.
Genau.
Immer schon.
Das ist meine absolute, weil ich wüsste nicht, inwiefern eine Beziehung funktionieren kann. Wirklich eine Beziehung, also eine Partnerschaft. Nicht von wegen, der eine hat mehr Kontrolle über den anderen oder was auch immer. Eine Partnerschaft, in der zwei erwachsene Menschen sich befinden und beide ihr Leben miteinander teilen wollen. Auf welcher Ebene auch immer. Dass an der Stelle der Respekt füreinander da sein muss, um halt zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Menschen sind. Und die zu zweitens auch, dass man ehrlich miteinander ist, wenn ich entweder Probleme sehe oder wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt auch sexuell gesehen zum Beispiel, dass ich irgendwelche anderen Menschen attraktiv finde. Dann muss ich ehrlich sein. Was daraus resultiert, ist wieder was anderes. Aber ich sehe nicht, dass es Beziehungen geben kann, die in irgendeiner Art und Weise eins von beiden nicht haben können und da nicht irgendwo kleine Probleme auftauchen in der Beziehung.
Also mit Beziehungen kenne ich mich aus nach über 50 Jahren.
Ja, und ich gar nicht.
alles richtig, alles korrekt.
Siehst du.
Wie gesagt, nach über 50 Jahren weiß ich, wovon man redet.
Genau. 50 Jahre in einer funktionierenden Beziehung. Und das ist bei euch beiden nicht so, dass ihr irgendeiner über dem anderen steht, sondern ihr steht gleichwertig auf derselben Stufe die ganze Zeit schon.
Von Anfang an, ja.
Ja. Und daher kommt halt auch meine Überzeugung. Also das habe ich ja ein bisschen auch von euch mitgenommen.
Dann ist es ja auch gut.
So.
So, jetzt hast du es mir aber gegeben.
Monolog beendet.
So, Lissi, jetzt durch.
So, meine Sonnenbrille auf.
So, jetzt habe ich aber auch noch was Schönes. Mhm. Der Aufbau der Internationalen Raumstation, ISS, beginnt.
In den 90ern schon?
1998.
Wow.
Ja, und wenn man bedenkt, wir haben jetzt 2025, dass dieses internationale Projekt immer noch international ist.
Mhm.
Und dass die Leute, die da oben im All zusammenhocken und aufeinander angewiesen sind, auch vernünftig miteinander umgehen können.
Mhm.
Dann frage ich mich doch ernsthaft, okay, wenn es da klappt, warum kann es denn dann hier unten nicht funktionieren? Die sind aufeinander angewiesen, die helfen sich gegenseitig, die reparieren, die gucken, die machen, die forschen. Gehst du ein paar Kilometer weiter nach unten, folgst der Erdanziehung, was ist? Gott. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, wir müssen alle ins All?
Ja.
Ja, gut, okay, haben wir das auch besprochen. Ich habe mich tatsächlich etwas ausführlicher, wirklich aber nur etwas ausführlicher, mit dem Thema beschäftigt, das 1999 hochgeploppt ist. Und zwar, Boris Jelzin tritt als Präsident Russlands zurück und übergibt die Amtsgeschäfte an Wladimir Putin.
99.
99.
Und da fing das Elend an.
Na, jein. Wenn man ein bisschen in die Historie geht, die russischen Machthaber, ich hätte fast gesagt das russische Volk, aber das ist gelogen. Die russischen Machthaber sind ja im Grunde genommen seit der Zarenzeit, vielleicht auch davor, also bei Zar fängt es bei mir an, auf Expansionskurs. Und immer in irgendwelche Kriege verwickelt und es ist immer dieser Drang dazu gewesen, größer zu werden.
Mhm.
Und das gipfelte dann ja auch letztendlich in der Sowjetunion, jetzt mal abgesehen von den politischen Gründen und von den ideologischen Gründen. Die Sowjetunion ist ja lange Zeit wirklich der größte sozialistische Staat der Welt gewesen.
Mhm.
Und da habe ich mich dann gefragt, wann ist das denn jetzt zerfallen?
Mhm.
Jetzt wirklich zerfallen. Das mit Gorbatschow in den 80ern praktisch so ein leichter liberaler Kurs reinkam, war es die eine Geschichte. Aber mich hat einfach interessiert, wann ging der wirkliche Zerfall los?
Mhm.
Und der Zerfall der Sowjetunion war tatsächlich, also so habe ich es nachgelesen, ein mehrjähriger Prozess und es wurde genannt der Desintegration.
Okay.
Also der Auflösung.
Ja.
Desintegrieren, auflösen. Und zwar der föderalen Strukturen dieses Landes. Denn die Sowjetunion bestand ja im Grunde genommen als föderales System, wenn man so will. Die hatten ja Teilrepubliken, auch mit einigen wenigen autonomen Teilen. Und das Ganze ist ja dann, so war es jedenfalls mal geplant, das ist ja dann von Moskau gesteuert worden. Wobei letztendlich irgendwann ja die Partei auch die Macht übernahm, die KPDSU.
Mhm.
Und dadurch dann ja auch wirklich immer noch extremer. Angefangen hat das Ganze mit einem Land oder einer Teilrepublik damals, und zwar der Teilrepublik Litauen.
Mhm.
Litauen ist 91 selbstständig geworden.
Mhm.
Also hat sich gelöst von Russland. Da fing im Grunde genommen diese ganze Geschichte mit der Auflösung an. So, dann gab es ja danach gab es ja dann den Übergang in die sogenannten GUS-Staaten.
GUS, ne?
Heißt jetzt GUS, ja, das wusste ich vorhin auch noch. Warte mal eben, muss ich nochmal eben schnell nachgucken.
Mhm.
Irgendwas mit Gemeinschaft unabhängiger Staaten oder so. Ja.
Ja.
Insgesamt haben sich alle 15 Teilrepubliken von Lettland, Estland, Litauen, Moldau, Belarus und so weiter zwischen 1990 und 1991 haben die ihre Unabhängigkeit bekommen. Und dadurch ist die Sowjetunion natürlich komplett zerfallen.
Mhm.
So, und dann gab es eben halt diese Nachfolgeorganisation GUS. Und das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, wurde das gemanagt von dem Boris Jelzin.
Mhm, okay.
Der dann 1999 das an Wladimir Putin übergeben hat. Und was daraus dann geworden ist, das sehen wir bis heute. Es ist dann letztendlich unterm Strich ein totalitärer Gesamtstaat geworden. Und mit dem Ziel, was wir jeden Tag in den Nachrichten haben,
die wieder einzuverleiben.
Einzuverleiben und wieder zu expandieren.
Die GUS, also dieses GUS, ist das sowas, oder war das im Ursprung sowas Ähnliches wie die EU? Also, dass das so eine Gemeinschaft von Staaten ist, die gemeinsam bestimmte Dinge sich überlegen, klären, festhalten?
Ja, es war vor allen Dingen auch der Versuch, die die östlichen Staaten in einem Verbund zusammenzuhalten, weil ökonomisch waren die Staaten der ehemaligen Sowjetunion ja eng verbunden.
Ja.
Das heißt, die Versorgung mit Rohstoffen, insbesondere mit Gas und Erdöl. Man war abhängig von Lieferungen zu günstigen Preisen unter Weltmarktniveau, damit das überhaupt alles wuppen konnte. Dann gab es ja Atomstaaten, also es gab Russland, Belarus und Kasachstan hatten Atomwaffen. Die konnte man ja nun auch nicht unbedingt jetzt einfach so loslassen, dass man dann gesagt hätte, macht mal, ihr werdet schon wissen, was ihr tut, sondern man wollte natürlich auch da die Kontrolle behalten.
Mhm.
Also hat man, um alle Probleme irgendwie so ein bisschen noch im Griff zu behalten, diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet. Und die sind auch tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, weitestgehend anerkannt worden von der Weltorganisation, also von der UN und auch von den Weltstaaten. Aber mit der Machtübergabe 99 von Jelzin zu Putin hat sich dann auch das Ganze dann im Laufe der Zeit verändert.
Ja, ich
und man ist wieder zum totalitären System zurückgekehrt.
Ich verstehe das jetzt auch so, wenn ich nach deinen Erzählungen, dass die Gesinnung von Jelzin und Putin halt so weit auseinander sind, dass es gar nicht anders ging, oder?
Nein, die erste Zeit, wo Putin dann an der Macht war, hatte man schon den Eindruck, der Mann, der wollte das wohl in irgendeiner Form weiterführen. Er war sehr eloquent, er konnte Deutsch sprechen, er hat eine Rede gehalten, das war allerdings dann später noch. Aber wir können auch ruhig mal ein bisschen über die Zeit drüber weggehen. Er hat eine Rede vom Bundestag gehalten. Er hatte einen guten Draht zu unserer Mami Merkel, weil die halt auch Russisch sprach und er sprach unter anderem auch Deutsch. Es gab viele Gemeinsamkeiten, viele Interessen auch. Es ist ja nicht so gewesen, dass der Mann jetzt von vornherein wie der Böse aus der Asche mal hochgekommen ist und gesagt hat, so, und jetzt mache ich alles platt. Das hat eine Entwicklung gehabt. Ich war damals tatsächlich, wie das hochploppte mit Putin, der Meinung, da ist ein Vernünftiger.
Aha.
Das geht so weiter. Er ist nicht immer der Böse gewesen. Dazu ist er merkwürdigerweise im Laufe der Jahre gekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Folge von Macht ist. Es gab ja bei ihm immer so diesen Wechsel, oder es gab bei ihm den Wechsel vom Präsidenten dann zum Staatsoberhaupt. Dann, das war dann wieder der Medvedev. Die haben sich ja die Posten immer hin und her geschoben.
Okay.
Ne? Das ging ja immer abwechselnd. Dann mal du, dann mal ich. Aber ja, und es ging damals mal eine Geschichte durch Nachrichten oder Gazetten oder wie auch immer, dass während der Corona-Pandemie Putin wohl zu viel Zeit gehabt hat und sich mit der Geschichte des russischen Reiches arg beschäftigt hat. Da sind dann angeblich hochgradig subjektiv Fantasien und Ideen hochgekommen von wegen des Zarenreich, ne?
Ja.
Ein Russland, ein und die ehemaligen Gebiete müssen alle zurückgeführt werden ins Russische Reich etc. pp. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Die Folgen sehen aber so aus.
Man muss ja auch ehrlich sagen, wir sind alle in Corona-Zeit ein bisschen durchgedreht, ne?
Ja, aber nicht gleich so.
Ja, wir hatten halt alle nicht so ein paar Länder und ein paar Militärmachten an der Hand.
Ja.
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der einzige Unterschied zwischen dir und Putin ist, dass er das Militär zur Hand hatte, aber ne. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ich bin gerade am Überlegen, was mir das genutzt hätte, aber auch nicht viel.
Nein, ich hatte auch keine Machtübergreifungswünsche, aber ich habe schon gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat, diese Corona-Zeit. Deswegen hat das vielleicht auch was mit ihm gemacht.
Ja. Es wird anscheinend ja. Also wie gesagt, es ist so gewesen, dass das immer mal wieder irgendwo an irgendwelchen Stellen erwähnt wurde und dann, dann sagt man auch mal, okay, wenn du sonst nichts zu tun hast,
Krass.
Back to the roots, ab ins Zarenreich und Krone aufs Häubchen und die kann man auch mal dann richten und ja.
Ich habe jetzt aber den Eindruck, dass gerade diese Situation und dieses Ganze dich besonders interessiert und bewegt.
Ja, weil ich glaube, dass Deutschland, dadurch, dass wir in der Mitte Europas liegen, auch ein besonderes Augenmerk haben sollten also in Richtung Osten. Mhm. In Bezug auf Geschichte, in Bezug auf Kultur, habe ich manchmal das Gefühl, es wird da sehr viel oberflächlich hingeguckt.
Mhm.
Es sind unheimlich interessante Länder mit unheimlich großartiger Geschichte und mit ganz interessantem Werdegang. Aber wir tun immer so, als wenn das Böse ausschließlich aus dem Osten kommt und vergessen dabei, dass wir auch das Böse teils im eigenen Land haben, beziehungsweise auch bei genannten Verbündeten durchaus zu Hause ist. Da sollte man dann aber auch wirklich mal ein bisschen differenzierter hingucken. Aber gerade die osteuropäischen Staaten, die Ostblockstaaten, die haben eine wahnsinnig interessante Geschichte.
Mhm.
Und ja, es interessiert mich, aber immer auch mit dem Blick aufs eigene Land und mit dem Blick auch in den sogenannten Westen. Da ist so viel drin, dass man das immer wieder auch in die Gegenwart hineinschwappt.
Mhm.
Das macht schon Spaß, das mal ein bisschen genauer anzugucken. Genau das Gleiche ist, was mich auch interessiert, wo ich aber immer ein bisschen wenig Zeit für habe. Das sind so die afrikanischen Staaten.
Mhm.
Auch die schlimmen Dinge der Kolonialzeit.
Wovon es jetzt wenige gibt.
Ja, natürlich. Und nicht nur in Bezug auf Deutschland überhaupt. Gerade auf Europa als Ganzes.
Ja.
Ne? Und das sind alles so Dinge, die mich schon interessieren. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und dazwischen sind noch so viele andere Dinge.
Ja.
Ja, um dann mal eben zurückzukommen. Die 90er werden auch so ein bisschen als chaotische Jahre bezeichnet, weil eben gerade auch im politischen Bereich so extrem viel passiert ist. Wie gesagt, wir hatten Ruanda, wir hatten hier, Nelson Mandela ist Nelson Mandela 1994, nach dem Ende der Apartheid.
Ja.
Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Apartheid bezieht sich auf die Rassentrennung.
Mhm.
Trennung schwarz-weiß, Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung etc. pp. Und das ist dann 1994 zum Ende gekommen und Nelson Mandela, der ja nun wirklich Jahrzehnte im Gefängnis gesessen hat, wurde zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Friedensnobelpreisträger.
Mhm.
Also eine ganz beeindruckende Persönlichkeit.
Mhm.
Eritrea hatten wir schon gesagt, Schlacht von Mogadischu ist das nächste Gemetzel in Afrika oder auf dem afrikanischen Kontinent. Das sind alles Dinge, die in den 90ern passiert sind. Da muss man wirklich sagen, ein aufregendes Jahrzehnt. Außerdem, das waren ja jetzt auch viele Dinge, die auch zu Nahafrika rübergingen. 91 bis 95, wer kennt eigentlich noch den Begriff Jugoslawien?
Oh, ja.
Ja, 91 bis 95, Zerfall Jugoslawiens. Es sind ja heute Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. Ne?
Genau.
Die Kriege, die ausgebrochen sind in der Zeit, in diesen Regionen, das ist alles in den 90ern passiert. Und eins noch, Tschechoslowakei hat sich aufgelöst in Tschechien und Slowakei. Das war 93. Und was ich noch sagen möchte, ist 1992 der Vertrag von Maastricht. Mhm. Als Grundlage der EU wird unterzeichnet.
Mhm.
Und die Schweiz lehnt einen Beitritt zur Europäischen Union ab.
Und sie bleibt neutral, wie immer.
Sie bleibt neutral, Kinder.
Mhm. Das wollte ich immer schon erzählen, aber es war halt im falschen Jahrzehnt. Und deswegen sind wir jetzt endlich in dem Jahrzehnt, in dem das relevant ist. Und zwar die Tatsache, dass wir beide uns jetzt hier so unterhalten, wie wir uns unterhalten, nahm ihren Anfang sozusagen in den 90er Jahren. Denn in den 90er Jahren gibt es die erste offizielle Webcam.
Oho.
Und weißt du, wie die entstanden ist?
Na?
Es gab ja so eine Zeit, wo das Internet noch nicht richtig Internet, sondern Intranet war. Und es gab auch eine Zeit, in der dieses Web eher dann halt von Universitäten und so weiter genutzt wurde, damit die untereinander sich Sachen schicken können und so weiter.
Ja.
Und nun gab es einen Menschen, das war einer im Computerlabor der Universität Cambridge, der zu faul war, nein, nicht zu faul war, der aber gesagt hat, dass er hat ein Riesenproblem. Und zwar, wenn er am Arbeiten ist und sich einen Kaffee holen will aus dem Pausenraum, dann weiß er nie, ist da noch Kaffee oder nicht mehr, muss er vorher neu aufgesetzt werden oder was auch immer. Der hatte das Problem, dass der Kaffee häufiger mal leer war. Also hat er eine Kamera hingestellt, die nur auf diese Kaffeemaschine gerichtet war, um zu gucken, wie viel Kaffee drin ist. Und diese Aufnahmen, die hat er dann abgerufen an seinem Computer und hat halt geguckt, ist noch Kaffee da oder nicht, oder ist der bald leer, muss neuer aufgesetzt werden. So, und das ist über 10 Jahre gelaufen, von 1991 bis 2001, und das ist die offizielle erste Webcam, die es gibt.
Siehst du, und das bestätigt meine These, Fortschritt entsteht immer durch Bequemlichkeit. Ich sage nicht Faulheit, durch Bequemlichkeit.
Bequemlichkeit ist ein guter Begriff, ja.
Immer wenn man dann überlegt, wie komme ich da jetzt einfacher hin, dann entsteht Fortschritt.
Genau. Ich habe hier ein Problem. Was für eine Lösung kann ich finden?
Ja, und wenn du dich erinnerst, ich habe das immer schon gesagt, wenn ihr schon früher, als ihr noch klein wart, da habe ich das immer schon gesagt. Fortschritt kommt immer durch Bequemlichkeit.
Yep.
Oder oft.
Oft.
Oder meistens.
Ich wüsste jetzt nicht ein Beispiel, wo es heißt, von wegen jemand ist da auf ein Problem gestoßen. Und der meiste Fortschritt ist ja dazu da, um es einem einfacher zu machen.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht einen Fortschritt, der dazu führt, dass es einem schwerer fällt.
Nein, das ist ja kontraproduktiv.
Eben, und deswegen würde ich sagen, ist das so eine Grundessenz von Fortschritt, genauso wie du das sagst.
Ja, aber finde ich gut. Ich hatte noch irgendwo was gelesen, und zwar war das 1993, ja. Wir erinnern uns alle an 2001, 9/11. Auf das World Trade Center in New York wurde 1993 von den islamistischen Terroristen ein erster Terroranschlag verübt.
Na, da ist eine Bombe unten im Parkhaus explodiert, ne?
Ja.
Ja.
93.
Ja, die hatten dort das erste Mal den Versuch gestartet.
Ja, das war wohl so ein Testballon.
Das war so ein erster Versuch sozusagen. Was kann man mit sowas erreichen? Und dass sie dann auf Flugzeuge gegangen sind, das konnte ja keiner, damit hat keiner gerechnet.
Wie gesagt, ein Chaos-Jahrzehnt.
Ja.
Mit guten, mit ganz schlimmen Dingen, aber alles dabei.
Alles dabei.
Alles dabei. Und wenn man auch da wieder in einzelne Situationen geht, dann braucht man alleine dafür schon einige Sitzungen.
Allein schon.
Deswegen ist das jetzt so das, was ich aus dem Jahrzehnt herausgefiltert habe. Ich hoffe, es war ein wenig informativ.
Ja, es gibt auf jeden Fall jede Menge Anknüpfungspunkte für Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, und wie gesagt, also die Kultur und Geschichte auch gerade von osteuropäischen Staaten ist sehr, sehr umfangreich und sehr interessant.
Mhm.
Und immer stecken irgendwo ein paar Deutsche mit da drin.
Ja, wir haben unsere Finger überall im Spiel.
Ja, Katharina die Große, nur ein Beispiel. Na?
Na?
Großen Adelshäuser, immer ist irgendwo ein Deutscher dabei oder eine Deutsche.
Naja.
Das war's von mir.
Alles klar. Vielen Dank.
Bitteschön.
Dann schnacken wir in 2 Wochen wieder über Film und Fernsehen der 90er Jahre.
Spannend.
Aufregend.
Alles klar.
Okay, ich wünsche allen noch einen schönen Samstag.
Ich auch.
Und
lasst es euch gut gehen.
Genau. Hört mal wieder rein. In 2 Wochen. Bei der Bürgermeister-Titel.
Bis dann.
Tschüss.